Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr Lieben, es gibt in der Bibel so Aufforderungen, Imperative. Und manche von denen sind anspruchsvoll und manche sind weniger anspruchsvoll. Und zum Beispiel lesen wir im 1. Petrusbrief, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Hört ihr auch so ein komisches Geräusch? Okay, es ist so, wie es ist. Seid gastfrei ohne Murren. Und das ist ja schon eine Herausforderung. Gastfrei sein ohne Murren. Also Leute einladen, mitnehmen, vorbereiten, vielleicht nach dem Gottesdienst. Dann vorher gucken, ist die Wohnung präsentabel? Ist eigentlich was, müssen wir noch schnell was vorbereiten? Seid gastfrei ohne Murren. Und das Murren ist ja schon schwierig, ne? Weil manchmal möchte man ja nach dem Gottesdienst oder in anderen Situationen, man will gar nicht mehr kommunizieren, oder ich nicht. Oder man will einfach nur seine Ruhe haben und da muss man freundlich sein, interessiert sein und dann muss man auch gucken, dass die Gäste wieder gehen irgendwann, ne? Weil manchmal ist es so schön, dann ist der ganze Nachmittag weg. Also seid gastfrei, ist ja in sich schon eine Herausforderung, aber auch wunderschön, denn so wächst ja Gemeinschaft, man lebt untereinander, lernt Leute kennen, Menschen finden eine Heimat, finden ein Zuhause und das ist doch eigentlich unglaublich wichtig und schön. Soweit so klar oder so schwierig, wir könnten ja eine ganze Predigt nur über die Gastfreiheit halten. Petrus meinte zu der Zeit übrigens nicht mal nach dem Gottesdienst Wasser in die Suppe gießen, sondern Gastfreiheit meinte, nehmt durchreisende Brüder und Schwestern auf, gebt ihnen Herberge, lasst sie schlafen, versorgt sie mit dem Nötigsten, sodass sie die nächste Reiseetappe überstehen können. Fragt, was sie erlitten haben, betet für sie, versorgt ihre inneren und äußeren Wunden. Also Gastfreiheit meint viel mehr als das kleine Büschen, was ich eben hier skizziert habe. Und dann kommen wir in einen anderen Bereich, dort finden wir Aufforderungen neben dem Gastfreisein, die spielen in einer ganz anderen Liga. Ihr sollt heilig sein in eurem ganzen Wandel. Boah. Jemanden Butterbrot schmieren oder ja, meine Übernachtungsmöglichkeit herrichten, das ist das eine. Heilig sein, das ist in meiner Wahrnehmung was noch ganz anderes. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, in Gemeinden gibt es so Strategien. Man könnte einfach netter sein. Also wenn man sich ärgert, sagt man es einfach nicht. Und dann erscheint man heiliger. Netter gucken. Man könnte öfter Bibel lesen. Im Idealfall so öfter Bibel lesen, dass andere merken, dass man öfter Bibel liest. Das ist natürlich. Oder, was noch schöner ist, das ist dann richtig gut, wie dabei ertappt werden, wie man versucht zu verbergen, dass man mehr Bibel liest. Boah, das ist wunderschön. Ja. Also das ist wirklich schwierig. Versuchen, nichts Unheiliges zu denken. Ui. Da müssten wir definieren, was denn Heiliges ist, was wir denken wollen. Also das ist wirklich anspruchsvoll. Das liegt auch daran, dass wir den Begriff heilig meistens missverstehen. Wir verstehen diesen Begriff heilig meistens moralisch. Heilig sein heißt dann ein besserer Mensch sein oder für uns gesehen ein besserer Christ sein. Und oft entsteht dieser Eindruck auch durch unsere kulturelle Gewöhnung. Im Hochmittelalter gab es eine Definition, ausgehend von Thomas von Aquin. Der hatte dann gesagt, ein Heiliger ist jemand, der mehr gute Taten getan hat, als nötig, um in den Himmel zu kommen. Ich spreche von einer evangelischen Gemeinde, schriftgeprägt. Wir wissen, was das für ein Irrsinn ist, diese Aussage. Bei Thomas von Aquin klingt das folgendermaßen. Die Diskussion ist komplizierter natürlich, als ich das jetzt darstelle. Die Verdienste Christi, sagt Thomas von Aquin, sind unendlich und die Verdienste der Heiligen, insofern sie überzählig oder überflüssig sind, konnten auch anderen zugutekommen, da sie Glieder Christi sind. Das bedeutet, nach damaliger Auffassung und zum Teil heute auch noch, besteht der Kirchenschatz der Kirche dadurch, dass überzählige Verdienste gesammelt werden und Menschen zugeteilt werden, quasi überwiesen werden, die darum bitten. Das ist der sogenannte Kirchenschatz. Und durch diese Gewöhnung über die Jahrhunderte sind wir dahin gekommen, dass wir diesen Gedanken, jemand ist heilig, missverstehen. Wir verstehen ihn miss. Dann erscheint nämlich Heiligsein so etwas, als ob ich dann in der Champions League der Heiligen bin. Da sind die sogenannten Heiligen, die sogar mehr gute Taten tun und nötig, um in den Himmel zu kommen. Für alle Gäste unter uns oder die das erste Mal hier sind. Oder man braucht keine guten Taten, um in den Himmel zu kommen. Nur um das ganz kurz klarzustellen. Ja? Den Himmel bekommt man geschenkt oder man bekommt ihn gar nicht. Es entsteht also hier so ein Klassendenken, Champions League, da sind die, die Tore schießen, alles darunter ist Kreisklasse. Und ich bin ein Wurm. Es entsteht ein Klassendenken. Und wie überrascht sind dann Menschen, wenn sie das erste Mal anfangen, in der Bibel zu lesen, im Neuen Testament. Auch das haben wir letzte Woche mal gemacht. Wir haben in der Bibel gelesen und dort ist uns aufgefallen, im Kolosserbrief, den wir ja gerade auch in der Gemeinde hier viel lesen. Dort lesen wir die ersten Verse direkt. Wir lesen von dem Absender Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, die beiden haben den geschrieben. Jetzt kommt der Adressat. Was steht da? An die Heiligen in Kolosse, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben. Heilige sind im Neuen Testament Menschen, die Jesus Christus vertrauen. Und dann kommt in dem Brief dann noch der Friedensgruß, das war so üblich. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das nehmen wir erstmal mit. Heilige sind die Menschen, die diese Briefe im Neuen Testament empfangen haben. Da waren ganz unterschiedliche Menschen dabei. Große, kleine, dicke, dünne Leute, die neu dabei waren, die später dazugekommen sind, Menschen, die viel verstanden haben von Jesus und Menschen, die wenig verstanden haben von dem, was Jesus getan hat. Aber alle waren heilig dadurch, dass sie Jesus vertrauen, dass sie glauben. Wir gucken uns jetzt nochmal diesen Predigtext, den wir eben vorgelesen bekommen haben, nochmal ausführlich an. Und dort sind wir jetzt im 1. Petrusbrief, die Verse 13 bis 16. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn wir die Verse vorher uns angucken, was ja bei so einem schwierigen Bibeltext auch wichtig ist, dann merken wir, Petrus hat erklärt, wie glücklich sich seine Leser schätzen dürfen. Denn obwohl sie Jesus nicht sehen, haben sie ihn doch lieb. Und sie werden sich, wenn sie Jesus dann am Ende der Zeiten sehen, mit unaussprechlicher Freude freuen, wenn sie das Ziel des Glaubens erleben, nämlich der Seelenherrlichkeit. Und so macht Petrus deutlich, diese Gewissheit zu haben, dass man Frieden mit Gott hat, durch Jesus Christus, das ist etwas so Großes, so etwas Wunderbares. Petrus macht in den Versen vorher deutlich, danach haben sich die Propheten gesehnt, die hätten sonst was dafür gegeben. Und jetzt ist das in Jesus Christus da, es hat uns erreicht. Und am Ende der Zeiten werden wir das auch nicht nur glauben, nicht darauf vertrauen, sondern sogar schauen, genießen mit allen Sinnen. Weil wir uns so glücklich schätzen dürfen, so mit ganz viel O's, weil wir uns so glücklich schätzen dürfen, darum, das ist das erste Wort des Predigtextes. Und wir wollen ja üben sowas, wenn da steht darum, muss ich fragen, warum? Darum. Weil uns so eine wunderbare Herrlichkeit erwartet im Vertrauen auf Jesus Christus. Darum umgürtet eure Lenden, stärkt euren Verstand, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Macht ganze Sache, weil uns doch so Wunderbares erwartet und weil uns so Wunderbares erreicht hat, macht doch jetzt nicht halbe Sachen. Jemand hat ja mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn.
Macht ganze Sache, eiert nicht rum, setzt alles auf eine Karte. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenherrlichkeit. Darauf freut euch. Und weil ihr das im Nacken habt, weil euch das schon geschenkt ist, deswegen hängt euch rein. Nicht damit ihr das erreicht, sondern weil ihr vom Evangelium längst ergriffen worden seid, hängt euch rein. Seid nüchtern, lesen wir dort. Im Hauskreis haben wir auch über den Text mal nachgedacht und da war auch eine Frage, meint er das, was ich denke? Nüchtern, also kein Alkohol trinken? Ja, irgendwie schon, vom Wort her schon. Also man dürfte das übersetzen, pass auf, dass du nicht ständig berauscht bist. Und da kann Alkohol dazugehören. Ja, aber natürlich, seid nüchtern heißt, seid nicht berauscht, seid nicht besoffen, seid nicht unnüchtern. Unnüchternheit bedeutet, ich erwarte von Dingen, Instanzen und Personen Heil, das sie mir nicht liefern können. Ich erwarte von Dingen Hilfe, die einfach nicht helfen können. Ich setze eben meine Hoffnung nicht ganz auf Jesus Christus, auf die Gnade, die mir dargeboten wird, sondern erwarte Hilfe von anderen Dingen. Und es gibt unter uns, und ich zähle da bestimmt auch immer wieder mal zu, Menschen, Geschwister, die immer wieder von etwas Neuem besoffen sind. Die sind immer dun. Von irgendwas sind sie immer gerade drauf. Irgendwie ein neuer Ansatz, eine neue Gemeindebewegung, ein neuer Prediger, eine neue Geschichte. Wenn es schlimm wird, dann eine neue politische Ideologie. Dann rutschen die ab in rassistische Konzepte, esoterische Selbsterlösungsverfahren, dann angeblich geheime Dinge. Die YouTube-Videos beginnen immer, was dir keiner sagt, aber weltweit kann man es lesen, ja? Oder sie angucken, Verschwörungstheorien, die so geheim sind, dass jeder sie kennt. Also jemand anders hat einmal gesagt, wen der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er. Wen der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er. Das heißt, Unnüchternheit, berauscht sein von falschen Dingen, ist ein Hemmnis in der Nachfolge und kann Gemeinden auch schaden und persönliche Lebensläufe sehr stören. Deswegen sagt Petrus, seid nüchtern, bleibt bei Verstand, bleibt beim Evangelium und gürtet die Lenden. Bitte? Ja. Gürtet die Lenden bedeutet so wie wir manchmal aufstehen und uns den Hosenbund hochziehen und sagen, so, jetzt. So hat man sich damals eben auch am Gürtel gerichtet, um das Gewand. Das steht für Aufbruch. Come on, jetzt, komm, nüchtern sein, die Lendengürtel und jetzt wird ein Leben gelebt. Macht euch aufbruchsfertig, so wie das Volk Israel eilig aus Ägypten losziehen musste, die Lenden gürten musste. So machen wir uns reisefertig, ins Leben rein, nicht mehr getrennt vom Leben, sondern wir wollen ein richtiges, knackiges, echtes Leben leben. Nüchtern und die Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Und deswegen sagt Petrus, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebte. Seid doch Gott gehorsam in dem, was Gott lehrt. Was Gutes für euch. Folgt nicht mehr euren eigensüchtigen Wünschen. Das Wort Begierden klingt ja immer so nach sexuellen Begehren. Aber es geht um die gesamte Lebensführung, um die Ausrichtung eines echten Lebens. Überlegt doch, wenn ihr Entscheidungen trefft für euer Leben. Was sind vordergründige Dinge und was sind die wirklich wichtigen Dinge? Ist das nur eine Begierde nach etwas oder handelt es sich das, was du erstrebst, um ein legitimes Bedürfnis? Und im Letzten musst du das entscheiden, vor Gott. Gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet. Achtet, dass wir nicht dem Nichtigen folgen, sondern Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist jetzt eine Aufforderung. Wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Das finde ich ein bisschen überfordernd. Was ist denn heilig? Was ist denn heilig und aus welchem Kontext kommt dieser Gedanke? Petrus nimmt hier eigentlich Bezug auf etwas, was wir im Alten Testament finden. Im Alten Testament taucht diese Forderung auf, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das Umfeld aber, da geht es um Reinheitsgebote, um das, was man essen soll. Das ist sehr überraschend. Ich lese mal vor, 3. Mose 11, Vers 44. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Getier, das auf der Erde kriecht. Gott selber ist heilig. Gott ist Kadosch auf Hebräisch. Er ist rein, gut, vollkommen. Er ist die Essenz von Leben, von Gutheit, von Licht. Er ist, im Deutschen würden wir sagen, er ist das Heil. Das Heil bedeutet, er ist voll guter Kraft, voll Segen. Sich heiligen im Alten Testament bedeutet jetzt also, sich dieser Sphäre Gottes nähern, sich dieser Sphäre Gottes aussetzen und sich davon auch verändern lassen, umgestalten lassen. Juden haben dann gesagt, wir wollen Dinge meiden, die dieser herrlichen Heiligkeit Gottes nicht angemessen ist. Man meidet jetzt Dinge. Zum Beispiel hat das Volk Israel sich geheiligt vor großen Ereignissen. Sie haben sich äußerlich gereinigt. Das kennen wir ja so als Ritual nicht mehr richtig. Die Taufe ist da noch so ein kleiner Erinnerungspart. Aber so wie im Islam oder im Judentum rituelle Reinigungen dazu dienten, nicht hygienisch sauber zu sein, sondern sich vorzubereiten, Gott zu begegnen. So haben das damals Israeliten gemacht. Frische Kleidung anlegen, fasten, den Alltag unterbrechen, eine Zäsur machen, einen Schnitt, um eine Hochzeit zu erleben. Das heißt heiligen. Und wenn man diesem Bereich Gottes begegnet, dann verbietet sich der Umgang mit Unreinem. Und sehr schön kommt das in den Ernährungsvorschriften des Judentums zum Ausdruck, den Kaschrut. Ihr wisst, dass Juden manche Dinge essen und manche Dinge nicht essen. Zum Beispiel darf man essen alle Landtiere, die Wiederkäuen und Paarhufer sind mit gespaltenen Zähnen. Das sind viele Kriterien. Verboten sind damit also Kamel, Pferd, Hase und natürlich Schwein. Man darf Wassertiere essen, ja, solange sie Flossen haben. Ein Aal ist so eine komische Sache. Aal lässt man die Finger von. Ich erkläre gleich warum. Von den Vögeln durfte man auch viele essen. Insekten dürfen nicht gegessen werden, nur einige. Eine logische Ordnung gibt es da kaum. Es sind auch nicht hygienische Vorschriften, wie man manchmal sagt. So man sagt, Schwein verdirbt so schnell und so. Ich habe nochmal geschrieben, nein. Es gibt Kulturen im Ostasien, die essen seit Jahrtausenden Schweinefleisch, denen geht es wunderbar. Also das ist, es gibt kein überzeugendes medizinisches Argument. Im Judentum hört man folgende Begründung, nämlich Israel soll im ganzen Leben so eindeutig sein, so hingegeben leben, wie es Gott folgt. Und so wie Gott heilig ganz ist, soll Israel möglichst auch in seiner Ernährung das widerspiegeln. Und deswegen, ein Aal lebt im Wasser, hat aber keine Schuppen, sieht aus wie eine Schlange, nicht wie ein Fisch. Ist komisch. Ist es nicht. Ist es nicht. Es ist uneindeutig. Es ist uneindeutig. Kamel ist was Komisches. Käut wieder, hat aber keine gespaltenen Hufe. Ist seltsam. Lass es. Einige sagen auch, dass sich da kulturelle Grenzen abspielen zwischen nomadischen Kulturen und sesshaften, aber das ist ein anderes Thema. Lebe eindeutig, mach einen Unterschied. Trage nicht Kleidung, die aus zwei Fasern gewebt ist. Ich würde sagen, warum das denn nicht? Total sinnvoll. Ja, um innerlich etwas auszudrücken von deinem, also von deiner Nachfolge soll etwas äußerlich sichtbar werden. Die heiligen Gegenstände bei der Stiftshütte, die Kohlebecken, die Zeltstangen, das waren nicht die liebsten und frömmsten Kohlebecken, die man jemals gesehen hat oder Zeltstangen, sondern sie waren geweiht, gewidmet, ausgesondert für diesen Zweck. Und so hat Israel auch gesagt, wir wollen mit diesen Dingen andeuten, dass wir Gott ganz gehören. Wir wollen dadurch nicht Gottes Liebe verdienen, aber es soll das ausdrücken. Der Sabbat ist kein besserer Tag als die anderen Tage. Auch der hat nur 24 Stunden. Darauf kommt es nicht an. Ich habe mal eine Doku gesehen und dazu brauche ich hier mal meine... Es gibt das Arbeitsverbot am Schabbat. Juden sollen am Schabbat nicht arbeiten. Viele Christen haben sich das angewöhnt, dass sie auch am Sonntag versuchen, das im Hinterkopf zu behalten. Ich habe eine Doku gesehen, da war ein Institut, die haben versucht, Schlupflöcher in der Tora zu finden. Also wo Gott bewusst Dinge offen gelassen hat, damit man Dinge tun kann, die man eigentlich nicht tun sollte. Da hat ein Hühnerzüchter angerufen in dem Institut, hat gesagt, ich habe ein Problem. Ich habe Hühnerküken, die sind sehr früh geboren, es ist sehr kalt, die müssen auch am Schabbat unter die Infrarotlampe, unter die Höhen also gesetzt werden, damit die nicht krank werden und sterben. Der Rabbi hat dann überlegt, es ist ein legitimes Bedürfnis, finanziell, die dürfen nicht sterben, die Küken, und auch ethisch, denn Leben soll geschützt werden. Er hat überlegt, hat geguckt und hat dann zurückgerufen, hat dann gesagt, ja, ich sehe das Problem, mach Folgendes. Ich hatte kein Huhn da, deswegen habe ich das erste Kuscheltier genommen, was ich hatte. Ja, also, nimm... An allen Tagen der Woche nimmst du die Hühnerküken mit der Innenseite der Hände. Am Schabbat fasst du es mit der Außenseite der Hände an, damit ein Unterschied gemacht ist. Damit du bei jedem Mal merkst, huch, was ist denn jetzt? Oh, es ist Schabbat. Das ist der heilige Tag. Das nur als Andeutung, wie Heiligkeit im Judentum verstanden wird und was das eigentlich soll an der Stelle. Wie werden wir heilig? Und da müssen wir festhalten, wir werden nicht heilig dadurch, dass wir versuchen, heilig zu werden. Heilig sein ist nicht Ziel des christlichen Glaubens, sondern du bist heilig durch das Vertrauen, das der Heilige Geist dir ins Herz gegeben hat. Du bist heilig. 1. Petrus 1, Vers 2 lesen wir nach der neuen Genfer Übersetzung. Gott, der Vater, hat euch durch das Wirken seines Geistes zu Heiligen gemacht, zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen, weil sie durch dessen Blut von aller Schuld gereinigt sind. Heilig sein ist nicht das Ergebnis unserer Bemühung um Heiligung, um ein vorbildliches christliches Leben. Sondern es ist die Folge davon, dass Jesus uns einlädt, ihm zu vertrauen. 1. Korinther 1, durch ihn, Gott, durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Christus, deine Gerechtigkeit. Christus, deine Heiligung und deine Heiligkeit. Christus, deine Erlösung. Unsere Heiligkeit hängt an unserer Identität in Christus und nicht an irgendeiner Form der Lebensführung. Wenn du dich Jesus Christus anvertrauen kannst, dann gilt, du bist heilig. Pause. Jetzt kommt die Aufforderung. Jetzt sei es auch. Du bist heilig. Ja. Jetzt sei es auch. Nimm das ernst. Umgürte deine Lenden. Setz deine Hoffnung ganz auf Christus. Lebe. Das habt ihr oft schon gehört. Sei, was du in Christus schon bist. Du bist in Christus heilig? Okay. Dann sei es. Lebe. raus ins Leben. Und das ist jetzt die große Herausforderung an uns. Wie sieht dein Leben aus, in dem wir uns heiligen? Sollen wir jetzt doch mehr lächeln? Muss ich im Auto jetzt doch Worship hören? Ich mag das nicht so. Muss ich jetzt? Früher war man sich in frommen Kreisen einig, was Heiligkeit meint. Nicht ins Theater gehen, kein Kartenspiel und so diese klassischen Dinge. Wie lautete die Begründung? Naja, das ist einfach nicht gut. Ja, das stimmt ja auch. Es gibt Menschen, die halten sich in dem Fall von anderen Menschen fern. Ja, von Menschen fernhalten, die mir nicht gut tun, kann im Einzelfall eine sehr weise Entscheidung sein. Man muss aber eine Einzelfallentscheidung sein. Allgemeine Regeln nach dem Motto, wer ein E-Bike fährt oder Tattoos hat, kommt mir nicht ins Haus. Also das klappt nicht, sondern wir müssen im Einzelfall unterscheiden, gibt es Menschen, die meiner Nachfolge nicht gut tun und denen ich auch nichts Gutes tun kann. Das muss ich für mich klären. Heiligung könnte aussehen, dass ich mich innerlich von Gedanken und Haltung distanziere. Das wird Teil meiner Praxis sein. Wenn du noch nie diesen Gedanken hattest, dass vielleicht Dinge nicht gut in deine Nachfolge passen, dann ist heute vielleicht der Tag, wo du damit anfangen solltest. Sollte ich kritischer sein bei dem, was ich lese? Ja. Heiligung heißt also in dem Fall lebensdienliche Kritik. Kritik heißt nicht fertig machen, sondern unterscheiden. Was dient meiner Beziehung zu Gott und was schadet meiner Beziehung zu Gott? Und dann werde ich Entscheidungen treffen müssen, auch mich von Dingen mal fernhalten müssen. Nicht prinzipiell, aber im Einzelfall ja. Muss ich jeden schon kennen, um zu wissen, was Menschen heute fasziniert oder beunruhigt? Als Religionslehrer und Theologe muss ich jeden Dreck kennen? Ist das eine gute Begründung oder eine Schutzbehauptung? Eine Heiligung, für wen tue ich das denn, Heiligen? Für Gott und den Nächsten oder letztlich nur für mich? Man kann ja auch sehr genießen, in einer Gemeinschaft zu sein, in der man weiß, ich bin drin und alle anderen sind draußen. Eine Heiligung, die Gott nicht ehrt und den Nächsten nicht durch die Tat segnet, ist vermutlich keine Heiligung, sondern, naja, fromme Selbstbezogenheit. Und das kennen wir auch. Wir kommen zum Ende. Elias Schrenk, ein alter Evangelist aus Anfang des 20. Jahrhunderts, hat Folgendes dazu gesagt: Die Heiligkeit Gottes ist unser erhabenes Vorbild. Übersehen wir nicht, dass der Kern der Heiligkeit Gottes seine Liebe und Barmherzigkeit ist. Die Liebe ist die wahre Heiligkeit. Wo sie fehlt, ist die Heiligkeit eine pharisäische. Die Scheidung von der Welt ist Gott nicht wohlgefällig, wenn die erbarmende, rettende, vergebende und tragende Liebe fehlt. Letztlich ist das Ziel der Heiligkeit niemals ich selbst, auch niemals mein Status oder meine Anerkennung für meine Heiligkeit durch andere Menschen, sondern wenn ich nicht mehr weiß, wie ich mich entscheiden kann, blicke ich auf die Liebe, das ist der letzte Kompass. Ich habe einige Orientierungsfragen zur Heiligung im Alltag, denn, das soll am Ende stehen, wenn wir Menschen sein wollen, die heilig sind, dann müssen wir einen guten Weg finden zwischen Lauheit auf der einen Seite und extremistischem Sektierertum auf der anderen Seite. Wer kann uns bewahren davor, dass wir laue Leute werden oder durchgeknallte religiöse Verblendete? Das ist die große Herausforderung. Gott kann und Gott wird uns bewahren durch seinen Heiligen Geist über sein Wort. Einige Orientierungsfragen im Alltag. Ich habe jetzt ganz allgemein geschrieben Handlung. Also das etwas, das wollt ihr tun oder nicht tun. Deswegen, warum willst du die Handlung tun, etwas lesen oder nicht lesen, jemanden treffen oder nicht? Warum willst du das tun oder warum willst du es unterlassen? Warum eigentlich? Sprich mal aus. Zweitens, wie wird Gott durch deine Handlung oder Unterlassung geehrt? Sprich es mal aus. Welche persönlichen Motive spielen auch eine Rolle? Willst du am Sonntag bei einem Umzug nicht helfen, weil es Arbeit ist und du damit die Sonntagsruhe verletzt, oder hast du einfach gar keinen Bock, beim Umzug zu helfen? Das ist doch ein großer Unterschied. Wie wichtig ist mir, dass ich für meine Handlung die Anerkennung anderer Menschen ernte? Kann man ja sich selbst beantworten. Stell dir vor, du hast jetzt etwas unterlassen zum Beispiel. Jemandem nicht geholfen, etwas nicht getan. Hat jemand von meinem Verhalten einen echten Nachteil? Menschen, deine Kinder, gibt es einen Nachteil? Okay, das sind Drogenhändler, nicht traurig sein darf, wenn ich bei ihm keine Drogen kaufe. Das ist klar, da müssen wir jetzt nicht so massive Beispiele wählen. Aber gibt es andere Menschen, die davon einen Nachteil haben? Kann ich den Nachteil mildern? Du, ich kann dir am Sonntag nicht beim Umzug helfen. Ich möchte den Sonntag nutzen, um Gott zu begegnen. Das ist mir sehr wichtig. Ich komme aber gerne am Samstag oder ich kann am Montag, ich kann eine Woche vorher, ich helfe dir gerne. Es gibt aber Nachteile, kann ich nicht mildern. Manchmal den Kindern gegenüber, wenn man Dinge entschieden hat. Kann ich den Nachteil verantworten? Kann ich Gott gegenüber das verantworten und sagen, ja, ich habe mich dafür entschieden, aus folgenden Gründen. Es hat für die Person den Nachteil, aber ich glaube, das musste so sein. Das sind so Orientierungsfragen im Alltag. Wir sind am Ende angekommen. Kurze Zusammenfassung. Christus ist unsere Heiligung. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wir sollen all unsere Hoffnung im Leben und Sterben auf Jesus setzen. Er ist unsere Gerechtigkeit, Erlösung und Heiligkeit. Und gerade weil unser Heil und Heiligung nicht von uns selbst abhängen, sind wir jetzt endlich frei, uns von Gott umgestalten zu lassen. Jetzt können wir anfangen, heilig zu leben, weil Gott heilig ist. Und dabei achten wir drauf, wenn es total unübersichtlich wird und wir gar nicht mehr wissen und uns aber entscheiden müssen, schauen wir auf die Liebe. Denn das ist häufig der Kompass, der uns am besten Orientierung schenkt. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, heilig zu sein überfordert mich und wahrscheinlich uns alle vollkommen. Danken dir, dass du als der Heilige, reine, Gerechte in unser Leben getreten bist. Wir danken dir von Herzen, dass du uns in dich hinein oder an dich herangezogen hast. Danken dir für das Sterben deines Sohnes Jesus Christus, das uns rein macht und uns Beziehung zu dir schenkt. Vielen Dank. Wir bitten dich, dass du uns auf unserem Glaubensweg förderst und forderst, dass du uns zum Segen setzt für andere Menschen. Amen.